Es ist Dienstag, der 1. April. Mein Name ist Max Ropers. Das ist der FIFA Pitch Podcast. Und wir gehen heute in die zweite Liga und stellen uns die Frage, sollte der HSV wirklich nach Mallorca reisen? Das klären wir mit Stefan Walter vom Hamburger Abendblatt.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast.
Da war er schon ein bisschen früher dran, aber das lassen wir drin. Wir wissen ja, dass Stefan Walter immer einer der Ersten ist, wenn es um den HSV geht. Da wisst ihr es sofort, wenn er schreibt, dann ist es online und dann habt ihr da die Infos. Stefan Walter, mein lieber Kollege vom Hamburger Abendblatt, ist in Mallorca, auf Mallorca, hat den Gang mit angetreten auf die Balearen und ja, kann uns heute aus erster Hand berichten, was den HSV gerade bewegt, wie er sich bewegt auf der Insel, warum sie dorthin gegangen sind und ja, zuallererst vielleicht mal die Frage, was waren so die Beweggründe, warum man das macht, denn der HSV Mallorca, da gibt es ja in der Vergangenheit, wirst du sicherlich noch wissen, einige Exzesse von Spielern und Trainern, die sich da in Bedrohung gebracht haben. Warum jetzt in dieser entscheidenden Phase Aufstieg, wir sind jetzt im April, es ist Crunch-Time, warum geht der HSV jetzt den Weg nach Mallorca?
Jetzt war ich vor lauter Vorfreude auf diesem Podcast zu vorschnell bei meiner Begrüßung. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Sehr gerne berichte ich natürlich von den ersten Eindrücken hier auf Mallorca. Der HSV ist am Sonntag hier nach Palma geflogen. Der Grund ist ganz einfach, dass Merlin Polzin ein Trainer ist, der schon immer mal innovative Ansätze verfolgt hat, der sich permanent Gedanken macht, wo kann ich noch einen möglicherweise entscheidenden Reiz setzen, um den Aufstieg dann endlich am Ende zu erreichen. Und er hat sich bereits im Dezember, kurz vor seiner Beförderung zum Cheftrainer, Gedanken gemacht, was brauche ich für die Rückrunde, wie können wir unser Ziel erreichen? Und er ist zu dem Schluss gekommen, lass uns ungefähr so Mitte der Rückrunde in ein Kurztrainingslager reisen, wenn es der Spielplan zulässt. Das war jetzt der Fall mit dem Spiel am Freitag und dem darauffolgenden in Nürnberg am Sonntag erst wieder, also 8 Tage später. Dadurch ergab sich dieser Zeitslot, 4 Tage nach Mallorca zu fliegen. Es ist genau zur Hälfte der Rückrunde, so wie im Dezember mal besprochen, mit Stefan Kunz und Klaus Koster, den sportlich Verantwortlichen beim HSV. Und Merlin Polzin ist der Überzeugung, dass man hier nochmal den entscheidenden Teamgeist erzielen kann und Reize setzen kann, die man in Hamburg so nicht setzen kann, weil man natürlich hier mit der Mannschaft nochmal ganz anders zusammensitzt, andere Gespräche führt. Man kennt das ja selbst, wenn man mal selbst in einer Hobbysportart mal im Team unterwegs war. Es ist immer ein ganz anderes Feeling, so eine Art Lagerfeueratmosphäre, wenn man dann eben auf Reisen ist. Und genau diesen Effekt erhofft sich der HSV und Merlin Polzin jetzt auch. Das Ganze war schon länger vorgesehen. Es konnte nicht schon länger geplant werden, weil man eben erst auf die genaue Terminierung der DFL warten musste. Deswegen hat es die Mannschaft jetzt auch erst eigentlich kurz vor dem Spiel erfahren. Die hat das aber sehr positiv aufgenommen. Alle freuen sich, hier zu sein. Das Wetter passt. Was kann es dann Schöneres geben, als sich auf Mallorca auf das kommende Auswärtsspiel in Nürnberg vorzubereiten?
Ja, genau. Das Wetter ist dort gut. In Hamburg war es heute okay, aber darauf kann man sich natürlich nie verlassen. Du hast die Stimmung angesprochen, den Teamgeist. Wie schätzt du denn, du bist jetzt schon seit Jahren wirklich nah an der Mannschaft dran, wie schätzt du denn den Teamgeist ein? Ist der dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen positiver, selbstbewusster als in den vergangenen Jahren, wo es mal bekanntermaßen nicht mit dem Aufstieg geklappt hat?
Muss man tatsächlich trennen in die Zeit von Steffen Baumgart zu Saisonbeginn und die Zeit seit Merlin Polzin. Man spürt das wirklich, dass der Teamgeist seitdem ein ganz anderer ist, weil auch größerer Wert darauf gelegt wird. Und es gab dieses entscheidende Meeting zwischen dem Trainerteam und der Mannschaft im Wintertrainingslager in Belek. Und da haben wirklich Loic Vervé und Merlin Polzin die Mannschaft darauf eingeschworen, dass jetzt jeder sein eigenes Ego hinten anzustellen hat und die Spieler auch wirklich dem gemeinsamen Ziel sich unterordnen sollen. Und auch wenn man mal nicht spielt, dass man dann eben nicht schlecht gelaunt die Kabine kommt, sondern vorangeht. Stefan Kunz teilt diese Ansicht. Er hat dann auch den Spielern nochmal klar gemacht, Leute, ihr müsst diesen Weg mitgehen, sonst geht's für euch auch hier beim HSV nicht mehr weiter. Da gab es den einen oder anderen, der da vielleicht nochmal ein extra Gespräch zur Motivation und zur Umsetzung dieses Ziels gebraucht hat. Aber am Ende haben wirklich sich alle committed und alle haben eben gesagt, wir ziehen jetzt hier an einem Strang und gehen das Projekt an. Und man merkt dann auch wirklich seit der Rückrunde auch vor allem, dass der Teamgeist ein ganz anderes Exemplar ist, steht für mich wirklich Sebastian Schonlau. Und das ist nicht nur so dahergesagt, sondern man sieht das ja auch nach den Heimspielen vor allem, wenn er dann unten in den Katakomben langläuft und sich wirklich authentisch freut. Und da habe ich auch in den vergangenen Jahren schon ganz andere Spieler, die nicht gespielt haben, erlebt, ganz andere Beispiele gesehen von Spielern, die wirklich schlechte Stimmung in die Kabine getragen haben. Das ist immer ein Killer für eine Mannschaft. Und das merkt man aktuell nicht. Und das habe ich in der Hinrunde zum Beispiel auch bei einigen Reservisten gemerkt und auch gehört, auch teilweise in persönlichen Gesprächen. Ich will da jetzt auch keine Namen nennen, aber da gab es durchaus Leute, die ihr eigenes Schicksal vor die Interessen der Mannschaft gestellt haben. Und das sind die gleichen Spieler, die jetzt sich hinstellen und wirklich auch verstanden haben, es klappt nur, wenn wir als Mannschaft und als Team auftreten. Und um zu deiner Eingangsfrage zu kommen, ich bewerte den Teamgeist wirklich als sehr, sehr positiv, vor allem seit Merlin Polzin übernommen hat. Und das wirft natürlich auch ein Stück weit die Frage auf, ob man jetzt unbedingt diese Reise nach Mallorca braucht, um am Ende aufzusteigen. Weil eigentlich läuft es, eigentlich ist der Teamgeist sehr, sehr gut. Natürlich kann man alles ein bisschen nochmal pushen und stärken. Aber so ein Trip kann natürlich auch dann die Abläufe etwas durcheinander bringen. In eine gut funktionierende Struktur diesen Reiz zu setzen, muss sich nicht immer auszahlen. Nach dem Nürnberg-Spiel sind wir wie immer alle schlauer. Das ist das Schöne an unserer Rolle. Wir können es hinterher bewerten. Aber man kann natürlich auch anderer Meinung sein. Man muss diesen Trip nicht für gut heißen.
Genau, da muss man ja auch dann sagen, der HSV kann sich jetzt ja nicht die Gedanken machen, wenn wir jetzt gegen Elversberg verlieren, dann können wir das jetzt nicht machen, dann sagen wir das ab. Das wäre dem Trainer, der diesen Plan über Monate lang hatte, ja unfair und irgendwie ja auch sehr reaktionär. Und das ist ja eigentlich genau das, was man sich vom HSV erhofft, eben nicht mehr auf diese äußerlichen Ereignisse zu reagieren, sondern eben selber diesen klaren Plan zu haben. Und ja, ich glaube, da kann man verschiedener Meinung sein, ob so ein Plan, so ein Trip braucht, jetzt mal von der ganzen Umweltgeschichte abgesehen, aber du hast natürlich begrenzt Zeit, jetzt auch beim HSV auch mit einigen Nationalspielern, U-Nationalspielern. Ich war da beim Testspiel vor 2 Wochen gegen Lübeck, da waren jetzt nicht so viele da, die jetzt dann auch dann gegen Elversberg wieder gespielt haben. Du brauchst vielleicht schon mal wieder so ein bisschen auch diese Momente, um dich wieder auf einen Nenner zu bringen. Muheim, der hatte einen wahnsinnig tollen Moment bei der Nationalmannschaft für die Schweiz. Andere hatten vielleicht nicht so schöne Momente. Und dann eben auch Sebastian Schonlau, du hast ihn angesprochen, Kapitän, lange unverzichtbar, nie zur Debatte gestanden, jetzt auf der Bank, aber jetzt wird er wieder gebraucht, weil Dennis Hatzikadunic verletzt ist, sich an die Schulter ausgekugelt hat. Und auf den kommt es ja jetzt nun an. Also gegen Nürnberg, da bin ich mir sehr sicher, dass das nichts wird. Du hattest es ja, glaube ich, auch schon geschrieben. Dann wird es ja jetzt genau auf ihn wieder ankommen. Traust du ihm das zu? Ich fand es gegen Elversberg defensiv in Ordnung. Nach vorne waren noch einige, ja, ein bisschen Rost noch am Fuß. Traust du ihm das zu, jetzt in dieser Lage, nach diesen ja, turbulenten Monaten für ihn, jetzt wieder in diese Rolle reinzugehen und wieder der alte Kapitän, so 22, 23, die Saisons, den wieder auszustrahlen?
Also ich traue ihm das auf jeden Fall zu. Allein aufgrund seiner Erfahrung braucht er auch gar nicht die Spielpraxis, um direkt wieder voll im Saft zu sein. Mhm. Die Frage ist nur, kann er ja ein Stück weit im Herbst seiner Karriere noch wieder voll im Saft sein? Er hat in dieser Saison noch nicht wirklich überzeugende Spiele, schon gar nicht in konstanter Art und Weise hingelegt. Und ich war zum Beispiel auch in Regensburg dabei, vor ein paar Wochen sein letzter Startelf-Einsatz in dieser Saison, als der HSV 1:1 gespielt hatte. Und er hat dort wirklich ein sehr schlechtes Spiel gemacht, das muss man so sagen. Also nicht nur beim Gegentor sah er nicht gut aus, als er da gar nicht richtig hingeht und das Laufduell dann wirklich auch verliert, weil er vorher gar nicht beherzt in den Zweikampf reinkommt, sondern es gab danach auch mehrere Unsicherheitsfaktoren, mehrere Fehler, die von ihm ausgegangen sind, die fand ich sogar fast gravierender als die Entstehung des Gegentores. Und es war nur folgerichtig, dass Daniel Fadli dann wieder seinen Platz übernommen hat. Und in den letzten Wochen gab es natürlich gar keinen Grund für Polzin, daran was zu ändern, weil die Innenverteidigung einfach funktioniert hat. Auch Dennis Hatzikadunic war enorm oder ist enorm stabil in dieser Saison. Ein ganz anderer Spieler als noch in der vergangenen Saison, als er wirklich offensichtliche Probleme hatte. Und diese Probleme hat jetzt wirklich Schonlau in dieser Saison. Er ist an mehreren Gegentoren auch schon der Hinrunde beteiligt gewesen. Er hängt da letztlich immer irgendwie mit drin, gibt noch keine glückliche Figur in dieser Spielzeit. Manchmal fehlt ihm ein Stück weit die Körperspannung, die er in den vergangenen Jahren noch hatte. Auch von der Athletik her hat er schon ein Stück weit eingebüßt, gegenüber vielleicht noch vor 1-2 Jahren. Er kommt gar nicht mehr so richtig hoch in die Kopfballduelle. Er bleibt aber natürlich alleine von seinem Stellungsspiel und auch von seiner Führung für die Mannschaft eine wichtige Person. Und natürlich kann er jetzt mal situationsbedingt für 1-2 Spiele Hatzikadunic ersetzen in der Abwehr. Ich meine, es ist noch gar nicht so lange her und man hat die Geschichte darauf drunter geschrieben, wenn schon nochmal Warnprobleme hat und ausgefallen ist, dass der HSV eigentlich ohne seinen Kapitän gar keine Spiele bestreiten kann, eigentlich gar nicht antreten braucht. Ne? So schnell dreht sich das dann. Auf einmal sind alle in Sorge, dass der Kapitän jetzt wieder spielen muss. Also in Sorge muss man nicht sein.
Auch ein bisschen bei Design, ne? Über Tim Walter, der ja nun wirklich ein sehr eng, der Ex-Ex-Trainer Tim Walter, der wirklich fast nur seine Stammelf hat spielen lassen, wirklich eher, ja, Kaderplatz 15 bis 18 eher so ignoriert hat. Und jetzt hat sich der Kader ja so ein bisschen breiter aufgestellt. Da wurde dann nochmal justiert. Lukas Perin ist ja wieder weg. Der andere Innenverteidiger, Hatzi Kadunic, hat sich durchgesetzt. Es gibt noch mehr Verletzungspech, weil Sumaoro auch verletzt ist. Und da braucht es jetzt Schonlau, ne? Also es braucht ihn jetzt. Und Führungsspieler sind beim HSV ja generell immer nochmal doppelt in der Beobachtung. Da hat sich jetzt mit Ludovic Reis einer wieder zurück reingespielt, der top in Form ist, wo man jetzt letzte Woche sich vielleicht gefragt hat, warum er frühzeitig ausgewechselt wurde beim 0-0 gegen Elversberg. Aber der steht ja nicht zur Debatte. Und dann hat sich ja noch einer dieses Jahr als Führungsspieler reingearbeitet in diese Mannschaft, der einfach 17 Tore schon geschossen hat, als B-Stürmer gekommen ist, Davy Selke. Der lauteste auf dem Platz, das merkt man jedes Training, das merkt man jedes Testspiel oder eben auch, man hört ihn pfeifen, wenn man oben auf der Tribüne sitzt oder eben auch am Fernseher sogar. Der ist aber ein Kerl und der führt diese Mannschaft ja schon an wie lange keiner beim HSV. Jetzt geht es aber bei ihm um den Vertrag. Sein Vertrag läuft aus. Er würde gern für 3 Jahre verlängern, so hört man, so schreibt ihr. HSV vielleicht eher so 2 Jahre, dann geht es noch ums Gehalt, wo der Selke ja eher in Richtung Topverdiener gehen wollen würde. Klar, will ja jeder, aber natürlich ist er auch schon 30 und hatte sehr viele Verletzungsprobleme in seiner Karriere. Kannst du uns vielleicht einmal kurz aufklären, was ist gerade der Stand und hat dieses Thema Gefahrenpotenzial, jetzt wirklich den HSV abzulenken in der entscheidenden Phase?
Also ich will nur einmal kurz sagen, dass er im Sommer schon auch als A-Stürmer gekommen ist, weil Steffen Baumgart ja auch noch dieses System mit 2 Spitzen vorne favorisiert hat.
Das stimmt und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert.
Glatzel und Selke zusammen haben auch wirklich prächtig harmoniert. Ja. Selke spielt eine überragende Saison und ich meine gar nicht unbedingt seine 17 Saisontore, sondern ich meine wirklich die Art und Weise, wie er sich auf dem Platz verhält, wie er die Mannschaft pusht, wie er als Anführer vorangeht, die Fans auch mitnimmt. Er hat eine unglaubliche wichtige Leaderrolle in dieser Mannschaft und gerade wenn es mal nicht so läuft nach Gegentoren, das ist eigentlich genau der Spielertyp, der dem HSV in den vergangenen Jahren gefehlt hat. Einer, der wirklich auch die Truppe da mal wachrüttelt und ganz nebenbei schießt er noch 17 Tore zu diesem Zeitpunkt der Saison. Also kann er auch sportlich von nicht ganz so unwichtigem Wert sein. Es ist völlig klar, dass es eigentlich auf der Hand liegt und das auch das, was alle Fans natürlich hoffen, dass man jetzt den Vertrag mit Davy Selke verlängert. Also zur Erinnerung, der verlängert sich ja im Sommer nur dann automatisch um 1 Jahr, wenn der HSV aufsteigt und Selke in den restlichen 7 Saisonspielen mindestens 6 Mal in der Startelf steht. Das ist also keinesfalls garantiert. Jetzt ist es aber auch so, dass Selke natürlich schon ganz andere Gehälter in seinem Leben verdient hat. Auch zum Beispiel als Robert Latzel, das ist ja immer so der Stürmertyp, mit dem er dann gerne auch verglichen wird. Was bekommt Latzel, was hat er abgeliefert die letzten Jahre, kann Selke auch genauso viel kriegen. Selke hat natürlich bei Leipzig und vor allem auch bei Hertha BSC und letztlich auch in Köln bei seiner Ferienstation deutlich mehr verdient. Er hat im Sommer schon auf Gehalt verzichtet, da hat man sich letztlich auf dieses Modell geeinigt. Da hat Stefan Kunz noch nicht ganz sein neues Gehaltsmodell durchgedrückt bekommen, was darauf basiert bei Neuverträgen, dass sie eben stark leistungsbezogen sind. Also da geht es gar nicht um eine Torprämie, sondern da geht es um eine Auflaufprämie. Und wer viel spielt, kann mehr verdienen als vorher. Wer nicht viel spielt, verdient aber weniger. Und Selke, aufgrund seiner Verletzungshistorie wahrscheinlich auch, möchte sich natürlich nicht auf dieses Risiko einlassen, dass er nur bei Einsätzen jetzt so viel verdient, wie er aktuell auch bekommt. Also da gibt es hinter den Kulissen noch reichlich Redebedarf. Das, was du von der Laufzeit her angesprochen hast, stimmt. Also seit Januar möchte die Selke-Seite gerne 3 Jahre haben und der HSV aber eigentlich maximal 2 Jahre geben plus 1 Jahr Option möglicherweise. Man war sich schon mal näher, zumindest mündlich, als es aktuell der Fall ist. Das ist das, was ich gehört habe. Also man muss wieder einen Schritt zurückgehen. Manchmal muss man in Verhandlungen einen Schritt zurückgehen, um dann wieder 2 nach vorne machen zu können. Ich würde nach wie vor, und das habe ich immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, egal ob in Videotalks oder Podcasts, ich würde nach wie vor die Prognose abgeben, dass Davy Selke seinen Vertrag beim HSV verlängern wird. Obwohl er jetzt natürlich erstmals öffentlich vorgeprescht ist und gesagt hat, es ist in beide Richtungen offen.
Das ist ja auch immer die Gefahr bei so Mix-Zone-Interviews kurz nach dem Spiel. Ne? Du bist noch genervt, dass du deine 3 Chancen nicht gemacht hast und hast dir eigentlich vielleicht nicht vorgenommen, da jetzt nach dem Spiel drüber zu reden. Nach dem Sieg hätte es vielleicht anders ausgesehen und dann lässt du halt was raus, was dann von uns allen aufgegriffen wird und oh, jetzt beim HSV erster Stress und ausgewechselt und dies und das und Vielleicht nächste Woche Glatze wieder.
Und hier kommt kurz Werbung.
Also ganz ehrlich, ich dachte immer, Grapefruit ist nur was für Leute, die auch Selleriesaft freiwillig trinken. Aber dann kam Giraffe Grapefruit. Oder Giraffe? Giraffe? Wie spricht man das eigentlich aus? Egal, Hauptsache, es macht wach. Einfach mit Wasser mixen, schmeckt wie Sommerurlaub für die Zunge. Und günstig ist es auch noch, dieses Giraffe Grapefruit. 50 Portionen für 39,99 macht nicht mal einen Euro pro Glas. Mehr bestellen? Kein Problem. Mehr Rabatt? Logisch. Und ich sag mal so, wer das nicht probiert, verpasst etwas. Und wie man an den Rabatt kommt, erkläre ich in den Shownotes und natürlich direkt hier bei Feverpitch.
Ende der Werbung.
Auf der anderen Seite muss der HSV ja, wie du schon sagst, das Gehaltsgefüge auch immer so ein bisschen parallel planen für erste Liga und zweite Liga. Und wenn dann ein Selke verlängert, dann wollen ja auch andere verlängern. Also ein Jean-Luc Dompé, der hat ja auch dann das Interesse zu sagen, ey Leute, ich meine, ich bin hier der Kreativspieler Nummer 1. Mein Vertrag läuft auch aus. Ich bin ungefähr genauso alt wie Selke. Ich bringe ungefähr genauso viel Leistung. Ich will jetzt auch meinen Vertrag in diese Richtung. Und da musst du natürlich dann auch immer ein bisschen gucken. Und das ist ja jetzt schon, während du um den Aufstieg kämpfst, wo du ja eigentlich komplett zusammenhalten willst, musst du ja in diesen Verhandlungen dann doch wieder, Stefan Kunz dann in dem Fall, so ein bisschen ja, die Wogen glätten. Ne? Also das ist jetzt auch nicht die aller einfachste und angenehmste Situation, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, du musst natürlich immer als sportlich Verantwortlicher gucken, dass du das Gehaltsgefüge nicht sprengst, damit nicht alle anderen nachziehen wollen. Das ist ja letztlich das, was du gerade angesprochen hast. Klar ist aber auch, dass diese Vertragsverhandlungen, die sich ja echt schon seit Monaten, kann man inzwischen schon sagen, hinziehen, dass die bisher gar keinen negativen Einfluss auf seine Leistung haben oder auf beide Leistungen, weder bei Dompé noch bei Selke. Jetzt könnte man als Kritiker sagen, man hätte diese Themen längst abarbeiten können, man hätte längst für Klarheit sorgen können und man hätte vielleicht auch Dompé im Herbst anders bewerten können, als es damals der Fall war. Er ist sehr kritisch beim HSV bewertet worden. Damals war Baumgart noch Trainer. Und er war eben auch
so gut
kein Stammspieler. Es hat nicht funktioniert zwischen Trainer und Spieler. Es hat aber jeder gesehen, wenn dieser Spieler reinkommt, dass er einfach den Unterschied ausmacht und dass er wirklich in dieser Liga auch seinesgleichen sucht. Es gibt eigentlich keinen anderen Spieler, der auch diese Leistung so bringen kann. Und das ist vor allem auch einer, auf den du auch in der Bundesliga setzen kannst. Also schon ein Spieler, mit dem du die Zukunft planen kannst. Und deswegen sage ich, man kann schon auch kritisieren, dass man sich erst etwas später um diese Themen gekümmert hat. Und auch bei Davy Selke war aufgrund seiner anfangs noch häufigeren Joker-Rolle war absehbar, dass er möglicherweise nicht auf die Anzahl an Spielen kommt, nämlich 24 Startelf-Einsätze, damit sich sein Vertrag automatisch verlängert. Also auch da hätte man sich unabhängiger von der Klausel machen können, wenn man früher die Gespräche gesucht hätte. Es ist jetzt aber so wie die Situation ist. Es ist natürlich eigentlich kein optimaler Zeitpunkt jetzt im April, also in der Crunch-Time der Saison, die auf den Endspurt jetzt zugeht, über Verträge zu verhandeln und zu sprechen. Aber klar ist auch, dass es bisher keine Indizien dafür gibt, dass das in irgendeiner Weise leistungshemmend ist. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ja, dass alle die Situation, die nicht optimal ist, wirklich so annehmen, wie sie ist. Und sobald der Schiedsrichter pfeift, es ausblenden können. Und ich traue Selke auf jeden Fall auch zu, dass das weiterhin der Fall sein wird. Er hat einfach genug erlebt in seiner Karriere. Er kann diese beiden Themen trennen, er kann weiterhin alles für den HSV geben, auch wenn er sich vielleicht jetzt noch nicht in den nächsten Wochen bereits einigen wird. Und Dompé ist auch ein abgezockter Hund, der schafft das auch. Also ich denke, das wird für den HSV letztlich nicht von Nachteil sein, aber ganz optimal ist es natürlich nicht.
Und jetzt müssen wir aber auch ehrlicherweise mal sagen, der HSV, und das hat mich letzte Woche, obwohl ich auch diesen Verein seit meiner Kindheit verfolge, überrascht hat, der HSV stand noch nie so gut an diesem Zeitpunkt in der Tabelle wie diesem Jahr, also Erster oder Zweiter, das war fast nie so. Und bis zum jetzt Samstag waren sie Erster. Es läuft wirklich gut. Und auch ein 0-0 gegen Elversberg, du warst im Stadion, ist jetzt ja nicht so, dass man sagen muss, das war peinlich oder so. Also ich meine, das war ein sehr gut eingestellter Gegner, der den HSV wie, finde ich, fast gar keine Mannschaft unter Polzin im Volkspark so unter in Bedrängnis gebracht hat und auch so, ich sag mal, schwer zu knacken war. Und trotzdem hatte der HSV 2,5 Expected Goals, also gute Torchancen, viele Chancen, Pech mit Richter an die Latte, Selke halb den Fuß nicht reingekriegt. Das ist ja schon, auch wenn jetzt vielleicht das Ergebnis nicht ganz da war, finde ich, ein anderes Auftreten gewesen als gerade in den vergangenen Jahren, wenn dann eben ein Elversberg in den Volkspark kam, wenn ein Paderborn in den Volkspark kam, Holstein Kiel mal, also wo sie noch nicht aufgestiegen sind. Das waren ja alles so Spiele, wo man sagt, da muss doch jetzt, da hat man die Verkrampfung fast spüren können. Wie hast du jetzt das jetzt wahrgenommen, so diese, den Umgang mit diesem 0:0 gegen Elversberg, was ja eigentlich nicht so schlecht war?
Stimme ich auf jeden Fall zu, deiner Beobachtung. Ich fand, das war ein gutes Heimspiel. Es lag letztlich an der mangelhaften Chancenverwertung, dass man dieses Spiel nicht gewonnen hat. Elversberg war ein starker Gegner. Trotzdem hätte man aufgrund der Chancenverteilung dieses Spiel auch ja eigentlich schon gewinnen müssen auch. Davy Selke und Ludovic Reis hatten klare Torchancen. Hat man nicht genutzt. Kann alles mal passieren. Wichtig ist immer, dass du von der Spielanlage überzeugend auftrittst. Und das stimmt, das war in den vergangenen Jahren gerade in der Rückrunde häufig nicht der Fall. Auch zu viele Spiele am Stück nicht der Fall. Und dieses Gefühl hat man diese Saison gar nicht. Also ich zumindest nicht. Ich habe eigentlich noch nie so ein Aufstiegsgefühl in mir gehabt wie jetzt aktuell. Ich habe die vergangenen Jahre tatsächlich immer ein bisschen gezweifelt, so gerade auch unter Tim Walter. Es war alles nie gefestigt. Man stand hinten zu offen, man hat zu viele Gegentore kassiert und man hat auch mal drei Spiele am Stück nicht gewonnen. Jetzt ist es so, dass du auch immer mal so in der Saison so Spiele wie in Paderborn im 0:2 drin haben kannst. Entscheidend ist ja aber immer, wie du im Spiel danach auftrittst. Und da haben sie sofort Düsseldorf sehr überzeugend 4:1 geschlagen, sind auch jetzt wieder gegen Elversberg, haben sie überzeugend gespielt. Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen, aber wichtig ist, dass du dich in so eine Art Flow spielst und dass du an dich glaubst und dass die Leute auch, die dein Spiel sehen, das Gefühl haben, okay, diese Mannschaft, die kann jetzt wirklich mal am Stück ein paar Spiele gewinnen und die kann jetzt auch das große Ziel erreichen und im Endspurt durchziehen. Dieses Gefühl habe ich aktuell und ja, vielleicht wird auf Mallorca dann auch nochmal der entscheidende Reiz gesetzt und dann die Sinne nochmal entscheidend geschärft, dass da auch keiner nachlässt.
Vielleicht sagen sie sich ja, wir kommen hier nochmal her, Ende Mai, und dann machen wir aber kein Trainingslager, dann machen wir ein Trinkingslager und dann wird der Aufstieg gefeiert. Das wissen wir. Ja, man kann sich ja solche Ziele mal setzen. Aber da kommen noch ein paar Gegner dazwischen. Es sind ja nach der Tabelle fast nur Teams aus der unteren Hälfte der Tabelle. Nürnberg ist jetzt noch das beste Team, wenn mich nicht alles täuscht. Und Nürnberg hat in der Hinrunde noch unter Steffen Baumgart damals den HSV vor extreme Probleme gestellt. Ich war im Stadion, das war hervorragender Fußball von Nürnberg. Also schön rausgespielt, so wie man sich eigentlich den HSV immer wünscht. Mit Tsimas, mit Kaspar Janda, also wirklich mit auch jungen Spielern. Einige sind jetzt ja schon gegangen, Finjelc. Aber das war wirklich richtig schön anzusehen und die hätten eigentlich das Spiel gewinnen müssen, wenn nicht Heuer Fernandes einen guten Tag erwischt hätte, der HSV ein bisschen Glück gehabt hätte. Hätte. Jetzt spielt der HSV aber ja ganz anders unter Polzin als noch unter Baumgart. Wie siehst du jetzt den HSV in diesem wirklich Traditionsspiel und aber wirklich auch wichtigen Spiel, um weiterhin klar zu machen, hier Kaiserslautern, Paderborn, Hannover, ihr könnt mal alle schön die Luft anhalten?
Also im Hinspiel war Nürnberg definitiv die bessere Mannschaft, stimme ich zu. Sie hätten das Spiel durchaus gewinnen können. Es war ein Stück weit ein glücklicher Punkt für den HSV. Es war aber eben auch noch die Spielweise von Steffen Baumgart. Und auch da ging ja der HSV erst in Führung. Das war so typisch damals für Baumgart, nach eigener Führung sich hinten reinstellen, fast schon sehr, sehr tief stehen, auch im eigenen Stadion, sodass die 57.000 Volkswagen überhaupt gar nicht verstanden haben, was sie da jetzt zu Gesicht bekommen. Und man eigentlich schon fast gebettelt hat, bis irgendwann hinten dieses Gegentor fällt. Und eigentlich hat man sogar um ein zweites Gegentor gebettelt, was dann Nürnberg nicht geschossen hat. Aber das ist unter Polzin ein völlig anderer Fußball. Ich kann jetzt natürlich auch nicht in die Glaskugel schauen, wie das Spiel ausgeht am Sonnabend, aber sie sind natürlich in der Lage, in Nürnberg zu gewinnen und auf jeden Fall mal ein überzeugendes Spiel abzuliefern. Ich erinnere mich daran, das letzte Auswärtsspiel in Magdeburg, wirklich von vorne bis hinten souverän 3:0 gewonnen, den klar besseren Matchplan im Vergleich zu Christian Titz gehabt. Und darauf wird es jetzt auch wieder ankommen. Ich traue Merlin Polzin auf jeden Fall zu, dass er wieder ein paar Kniffe parat hat, um dann Nürnberg auf den Zahn zu ziehen.
Ja, wird spannend, also weil auch die Konkurrenz natürlich auch immer noch wieder gegeneinander spielen muss. Wir gucken mal ganz kurz, wer da noch gegeneinander spielt, weil die zweite Liga sich ja auch dadurch ausmacht, dass nicht nur 2-3 Teams aufsteigen können, sondern eben, wenn man jetzt ganz grob noch rechnet, 9 mit Düsseldorf auf Platz 9 mit 41 Punkten. Und dann spielt ein Magdeburg gegen Kaiserslautern. Das ist dann natürlich wieder eine Möglichkeit für den HSV, auch sich so ein bisschen abzusetzen. Und wieder eben zu sagen, wir sind die Nummer eins. Auch wenn Köln ein Punkt davor ist, das Torverhältnis ist so viel besser. Ich finde die Spielweise vom HSV ehrlicherweise besser als die von Köln, wo wieder jetzt abgefälschte Tore geholfen haben, dass sie ihre Spiele gewinnen. Das ist definitiv alles.
Ja.
Also Köln ist wirklich, das ist wirklich auf Mikado-Bein gebaut, was da manchmal passiert. Aber sie gewinnen ihre Spiele und sie kassieren natürlich wenig Gegentore. Was aber man auch sagen muss, der HSV kassiert auch relativ wenig Gegentore. Zweitbeste Defensive der Liga. Das hat sich eben schon verbessert. Ich würde gern zum Schluss noch mal eine Person ansprechen, die wir eben schon kurz angerissen haben, der ja diesen Verein leitet seit letzten Sommer, Stefan Kunz. Er ist der erfahrenste, abgesehen mal von Horst Rubesch, in diesem Verein, der alles gesehen hat im Fußball, deutscher Meister, Europameister und auch in der zweiten Liga sehr erfahren, mit Kaiserslautern damals gewesen, aufgestiegen. Er ist ja natürlich im Vergleich zu diesem sehr jungen Trainerteam, Polzin, VW, Kran, das sind alles 30-Jährige, die aus Hamburg kommen, die noch vor kurzem Jugendtrainer oder Co-Trainer waren. Wie geht Stefan Kunz jetzt damit um, auch sozusagen diese Rolle, die er paar seines Wikipedia-Eintrags hat, damit um? Weil er könnte jetzt so ein bisschen vielleicht so der väterliche Freund sein, der auch jetzt mal in so Zweifelsituationen mal so hilft. Wie schätzt du das ein? Wie geht er da jetzt so mit um?
Also Stefan Kunz steht natürlich jederzeit parat. Wenn man jetzt aus Sicht des Trainerteams diesen raten möchte und eine Frage an ihn hat, dann steht er doch jederzeit Rede und Antwort. Er ist jetzt aber auch nicht der Typ, der sich aufdrängt. Klar ist, dass er sehr nah bei der Mannschaft dran ist. Er verfolgt die Teamsitzung, ist da auch wirklich mit dabei, holt sich das Trainerteam auch mal in sein Büro, lässt sich auch erklären, okay, mit welchem Matchplan wollen wir eigentlich das nächste Spiel bestreiten. Das war unter seinem Vorgänger Günnar Bolt noch nicht der Fall. Der war definitiv nicht so nah an der Mannschaft. Der hat diese Arbeit hauptsächlich Klaus Costa überlassen, hat vor allem nicht an Teamsitzungen teilgenommen. Das ist vielleicht so der größte Unterschied. Man merkt natürlich auch, dass Stefan Kunz da einfach ein Fußballer auch durch und durch ist. Ne? Er lebt das noch, er kümmert sich viel, viel stärker um den Sport und vielleicht weniger um die anderen Bereiche, die unter seinen Vorstandspart mitfallen, als das unter Bolt der Fall war. Er kann allerdings auch wirklich knallhart durchgreifen. Also wenn Stefan Kunz etwas beobachtet, das ihm nicht gefällt, dann kriegt man das auch sehr schnell mit und dann wird er auch sehr schnell deutlich. Pünktlichkeit zum Beispiel ist so ein Thema. Da hat sich der ein oder andere Spieler durchaus schon mal eine Ansage auch von ihm abholen müssen. Also die Spieler bekommen schon auch zu spüren, wenn der Chef das Gefühl hat, hier fällt einer aus der Gruppe raus und hier will einer nicht mitziehen, dann erfährt er das schon relativ schnell. Da hat der HSV natürlich auch eine klare Hierarchie. Es geht halt erst über das Gespräch mit dem Trainerteam, dann über Klaus Costa, dann irgendwann zu Stefan Kunz. Wenn du also als Spieler ins Büro des Vorstands musst, dann weißt du schon, das hat jetzt zuletzt nicht so ganz funktioniert. Also er greift da schon auch klar und knallhart durch. Und bisher, muss man ja sagen, geht dieser Weg auf. Da muss man natürlich auch mal ein Gespür für den Menschen, der ihm gegenüber steht, haben, weil jeder da eben anders anzupacken ist. Aber bisher, wenn du Tabellenführer bist, dann gehen deine Entscheidungen auf. Klar ist aber auch, dass er ein bisschen Glück hat mit dieser Wahl, vor allem auf Merlin Polzin. Er hat sich damals auch mit vielen anderen Kandidaten beschäftigt. Lukas Kwasniok zum Beispiel war einer der Top-Kandidaten. Da ist auch schon in Paderborn nachgefragt worden, wie viel Geld sie denn haben wollen, um den möglicherweise loszueisen im Winter.
Die waren sich einig, also Trainer und Kwasniok und der HSV waren sich.
Kwasniok und Kunz waren sich einig. Lukas Kwasniok hätte das gemacht. Am Ende fiel dann die Wahl auf Merlin Polzin natürlich auch, weil man Kwasniok aus Paderborn nicht bekommen konnte. Und Rydström in Schweden und so, das war ja auch ein Kandidat, mit dem sich ausgetauscht wurde. Ruud van Nistelrooy stand da mal auf einer Shortlist. Also am Ende ist es auch ein Stück weit eine glückliche Fügung, dass dieses Trainerteam, was so hervorragende Arbeit jetzt in Hamburg leistet, wirklich auch im Amt bleiben durfte. Wird man immer am Aufstieg gemessen, sollte es klappen, dann darf sich natürlich auch Stefan Kunz dafür abfeiern lassen, aber man muss bei all der jetzt schon zu spürenden Euphorie in Hamburg dann eben auch immer einordnen, dass nicht jede Entscheidung von langer Hand geplant war.
Ja, das ist sowieso natürlich so, dass das eh an den Ergebnissen gemessen werden muss. Aber ich glaube auch, ein Stefan Kunz hat da vielleicht auch ein bisschen Bock drauf. Also vielleicht so ein bisschen so, ja, er ist Sportler, wie du schon sagst, Fußballer, die wollen halt gewinnen. So, sonst wären sie es wahrscheinlich auch nie geworden auf dem Niveau. Und das merkt man an und es geht ja einiges wirklich auch in seine Richtung. Aber ich finde auch, Herr Polzin, natürlich war er nicht die erste Wahl. Wie kann er das sein? Er ist 34 und war nie Cheftrainer. Nicht mal im Jugendbereich. Und er hat aber eine faire Chance bekommen. Und diese faire Chance hat er genutzt. Und bis jetzt, und das sieht sehr gut aus, natürlich kann man dann immer noch, vielleicht wird das dann irgendwann noch die Frage, wann verlängert er denn? Oder wie wird das nächste Saison sein? Das willst du vielleicht auch nicht als ja, guter Trainer mittlerweile zwischen Platz 3 und Platz 2 am 33. Spieltag klären. Aber das ist erstmal ja das Resultat von guter Arbeit, nicht von schlechter Arbeit. Und ich glaube, da kann sich der HSV schon so ein bisschen nicht auf die Schulter klopfen, aber sagen, ey, das geht ja in die richtige Richtung. Und wie wir es ja auch schon angesprochen haben, die zweite Liga ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die haben natürlich jetzt nicht alle die meisten Punkte gesammelt, aber weil halt auch sehr viele Mannschaften gute Mannschaften gegeneinander spielen, dann können die ja gar nicht so viele Punkte holen. Das vergisst man manchmal vielleicht so ein bisschen bei der Bewertung, wenn selbst Schalke und Hertha irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln. Und ich glaube, das ist das, worauf man beim HSV gucken kann. Auch auf die Frauen. Die hauen nämlich der Stefan Kunz jetzt in die AG rüber. Ist nicht seine eigene Entscheidung, aber auch die wollen ja in die Bundesliga aufsteigen. Und dann kann man mal gucken, was im Sommer so passiert. Stefan, ich danke dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist jetzt noch bis morgen in Mallorca. Richtig?
Genau, je nach Ausstrahlung des Podcasts. Aber bis Mittwoch bin ich noch auf Mallorca.
Ja. Richtig, ja, wir nehmen hier ganz transparent Montagabend, Spätabend auf. Es wird aber dann erst am 1. April hochgeladen und dann ja bis Mittwoch bist du noch da. Und dann schauen wir mal, was in Nürnberg so los ist, was bei den anderen Plätzen in der zweiten Liga so los ist. Und für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, was hier morgen so los ist, da geht es sicherlich dann um den Pokal. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Stefan weiter verfolgen wollt, abonniert das Abendblatt online oder kauft euch die Zeitung am Kiosk, wenn ihr sie bekommt. Und da kriegt ihr die beste Info rund um den HSV und auch über St. Pauli. Und dann danke ich euch, abonniert hier den Podcast und bis bald. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.